Zum Anfang möchte ich erstmal liebe Grüße von der Christengemeinde Waldenburg weitergeben. Es mag vielleicht auch welche geben, die werden jetzt nachdenken, wer ist diese Gestalt, die da hier vorne steht. Ich bin einer von Marlies Onkeln. Wenn einer noch mehr wissen will, da kann ich hinterher auch noch fragen. Vor Jahren war ich mit meiner Frau zu mehreren Vorträgen bei Ulrich Neuhaus über die Offenbarung. Die Offenbarung, das als Trostbuch. Seit diesem Zeitpunkt lässt mich die Frage nicht mehr los, was ist gemeint in den Sendschreiben, die erste Liebe zu verlassen. Deshalb möchte ich euch mit euch einmal über Gottes Bauplan der Gemeinde Jesu nachdenken. In der Bibel wird uns kein heiliger Gral überliefert, aber der Bauplan für die Gemeinde, für den Gemeindebau. Für den Aufbau eines IKEA-Möbelstücks oder Regals gibt es eine Bauanleitung. Und das ist mit Sicherheit keine große Handwerkskunst. Da muss man kein Tischler oder großer Handwerkmeister sein oder ein Handwerksgeselle. Das bekommt bestimmt jeder hin. So ist IKEA aufgestellt. Natürlich muss man sich an die Bauanleitung halten. Alles ist Schritt für Schritt beschrieben, für jeden Laie. Wenn man sich daran hält, funktioniert es auch. Wer aber meint, ich weiß es besser, und geht ganz anders daran, erleidet Schiffbruch. Deshalb ist es zu empfehlen, beim Bau eines IKEA-Möbelstücks sich an die Montageanleitung zu halten. Was für ein IKEA-Möbelstück gilt, gilt mit Sicherheit auch für den Bau der Gemeinde. Für den Gemeindebau gibt es einen Bauplan. In der Bibel wird es genau beschrieben. Das sehen wir in der ersten Gemeinde. Wie Gott es sich gedacht hat. Wie sie entstanden ist und wonach sie sich richten sollen. Petrus spricht zu Pfingsten über Jesus Christus zu den Männern und Frauen in Jerusalem. Er predigt nicht Buße, sondern er verkündigt Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn und Tausende kommen zum Glauben. Ich habe meine Frau gebeten, uns jetzt die Bibelverse vorzulesen und als Ehrfurcht vor Gottes Wort und zum anschließenden Gebet bitte ich euch aufzustehen.
Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 42. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten.
Du treuer himmlischer Vater, wir danken dir für die Möglichkeit, die du uns noch gibst, dass wir uns noch unter deinem Wort versammeln dürfen, Heiland, dass du zu uns sprichst, Herr. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz gibst, Herr. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu uns redest. Amen. Amen. Gottes Bauplan für die Gemeinde. Dazu habe ich 5 Punkte. Erstens, vollmächtig biblische Verkündigung. Zweitens, persönliche Buße. Drittens, klare biblische Lehre. Viertens, die 4 Säulen. Fünftens, das gemeinsame Gebet. Wird daran etwas weggelassen, geht früher oder später die Einheit der Gemeinde kaputt. Zu Punkt 1, die vollmächtige biblische Verkündigung. Wir lesen hier in der Apostelgeschichte, als sie aber das gehört hatten, ging es ihnen durchs Herz. Der da predigt, war kein Star-Theologe. Er hatte keine Uni besucht. Er war kein Pharisäer. Er war ein gelernter Fischer. Vermutlich konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht einmal lesen und schreiben. Er war ein ganz einfacher Mann. Er war von Jesus durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, das Wort zu verkündigen. Er hält eine Predigt, die das Herz der Menschen trifft. Er predigt nicht Buße, sondern Jesus als dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Petrus verkündigt Jesus so, dass seine Zuhörer getroffen sind. Er verkündigt Jesus als die Grundlage des Evangeliums, der Herzen der Menschen verändert. An Jesus Christus scheiden sich die Geister, wie wir heutzutage sehen. Und das Interessante an der Predigt ist, hier macht Gott klar, hier habe ich keinen Star hervorgeholt, wie einen Paulus, der in Griechisch, Hebräisch oder Lateinisch zu Hause war und eine super Ausbildung genossen hatte. Nein, Gott gebraucht einen einfachen Mann, der nur eines tut, das Evangelium klar weiterzusagen. Und darauf kommt es an. Das macht der Beginn der ersten Gemeinde deutlich. Nicht aufgeschliffene Rhetorik, nicht die tollsten Präsentationen. Es kommt in der Predigt, in der Verkündigung auf die Bevollmächtigung des Heiligen Geistes an. Es ist der Geist Gottes, der uns in Verbindung setzt mit Gott selbst. Gott selbst ist es, der da wirkt. Ich möchte es einmal so sagen. Unser Gebet soll sein, Herr, segne du dein Wort, komme du mit deinem Heiligen Geist in die Predigt. Darauf kommt es an. Wenn der Heilige Geist wirkt, wenn Gottes Vollmacht durch den Heiligen Geist gibt, entsteht Segen. Es ist der Geist Gottes, der uns mit Gott selbst in Verbindung bringt. Eine vollmächtige Verkündigung baut Gemeinde. In der Bibel lesen wir, der Glaube kommt aus der Predigt, wie es Luther übersetzt hat. Dazu habe ich von Hans-Peter Reuer gehört, der Glaube, er ist nicht schon da, er kommt. Ich denke, das ist wichtig zu bedenken. Der Glaube muss erst kommen und dann auch wachsen. Zweitens, persönliche Buße. Die Menschen der Apostelgeschichte haben das gehört und sie predigen und sie fragen, was sollen wir tun? Sie merken, hier ist etwas passiert. Der lebendige Gott ist uns begegnet. Wir haben seinen Geist gespürt. Er hat die Predigt des Petrus beseelt. Er hat Vollmacht geschenkt. Für sie steht die Frage, was müssen wir tun? Petrus antwortet, tut Buße. Er sagt nicht, ein Formular unterschreiben und eintreten in die Jerusalemer Gemeinde, sondern er sagt, tut Buße, und zwar persönliche Buße, ein jeder Einzelne. Im Alten Testament war es schon so. Die Propheten, wie sie auch hießen, haben zur Buße aufgerufen. Amos, Jeremia, Jesaja, Hesekiel und ein Daniel haben das Volk Israel zur Buße gerufen. Gott möchte von seiner Gemeinde, dass sie Buße tut. Johannes der Täufer hat das Volk zur Buße oder anders gesagt zur Umkehr aufgerufen. Als Jesus sein Werk begann, hat er gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es kommt auf persönliche Buße und Umkehr an. Für die, die im Glauben stehen, ist das selbstverständlich. Der Teufel, oder man kann auch sagen, der Widersacher schleicht sich immer wieder ein und redet zu den Glaubenden immer wieder. Wir sind doch nicht so schlecht wie die Welt. Man kann doch sagen, wir stehen am Rande der Sünde. Nein, wir stehen mittendrin. Ich komme auch ganz schnell zu dem Entschluss, ich bin ja moralisch besser als mein Nachbar. Und das nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in meinem Umfeld. Und das nicht nur in ethischen, sondern auch in Glaubensdingen. Und das im praktischen Christsein. Wie schnell komme ich zu der Meinung, ich habe schon eine Menge geschafft. Ich bin ein Viertelchrist. Sind wir dann nicht Pharisäer? In Lukas 18 steht, und er schlug sich an die Brust, ich bin doch besser als der andere. Ich habe es alles irgendwie drauf. Ich möchte mal an die Erweckungsbewegungen erinnern. Wie war es da? Wie kam es dazu? Hunderte oder sogar Tausende kamen zum lebendigen Glauben, weil sie Buße tun und umgekehrt sind. Eine Kehrtwendung machten. Und das ist das Geheimnis. Die Predigten waren nicht geschliffene historische Meisterwerke. Es ist für mich Erstaunen, wie das immer wieder geschehen ist in den Erweckungsbewegungen. Menschen tun Buße. Man kann auch sagen, Erweckungsbewegungen sind auch Bußbewegungen. Das ist wie beim Aufbau des IKEA-Regals. Wenn da nicht an der richtigen und entscheidenden Stelle eine Schraube reingedreht wird, bricht alles zusammen, weil kein Halt da ist. Ich habe vor einiger Zeit mit meinem Sohn einen ca. 30 Jahre alten Baum ausgegraben. Wir haben lange gebraucht, bis wir alle Wurzeln getrennt haben. Das war für mich ein Gleichnis, wie wichtig es ist, in Jesus verwurzelt zu sein, dass uns nicht jeder Wind uns umwerfen kann. Durch einige Anstöße möchte ich noch auch einen ganz heiklen Punkt ansprechen. Durch unbedachte oder falsch gedeutete oder missverstandene Worte, unsensible Reaktionen können manchmal Verletzungen entstehen, die auch und das auch in christlichen Gemeinden. Deshalb möchte ich um Vergebung bitten, die ich verletzt habe. Auch ich möchte denen vergeben, die mich durch das Gleiche verletzt haben. Ich denke, das ist genauso wichtig, um nicht bitter und unversöhnlich zu sein oder zu werden. Punkt 3. Klare biblische Lehre. In unserem Text lesen wir, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie haben sich dann immer mit der Bibel beschäftigt. Wie geht es uns damit? Beschäftigen wir uns mit der Bibel? Warum kreisen meine Gedanken? Was sind biblische Leitlinien für ein versöhnliches Miteinander in Konfliktsituationen? Da müssen wir immer daran bleiben. Die biblische Lehre ist für uns Christen so wichtig, wie das Training für den Fußballprofi wichtig ist. Die Fußballprofis müssen ständig trainieren. Kondition, Sprint und Spielabläufe. Sie sagen auch nicht, ich habe einen gewissen Stand erreicht und jetzt bin ich fertig. Auch die Superstars müssen immer wieder trainieren, um fit zu bleiben. Über Autos, Motorräder und Technik wissen wir viel Bescheid. Aber wie ist es mit unserem Wissen über Gottes Wort? Wir lesen in der Bibel, dass auch falsche Propheten und falsche Lehrer kommen werden, um die falsche Lehre von der richtigen Lehre zu unterscheiden. Zu können brauchen wir klare biblische Lehre und nicht verführt zu werden. Ich möchte es noch einmal wiederholen. In der Bibel lesen wir, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Uns als Familie ist es immer wieder neu wichtig, wie wichtig es ist, an der Bibel zu bleiben und sie nicht mit der Geistzeit zu zerpflücken. Was immer stärker geschieht. Und das war uns ganz besonders wichtig, das noch einmal zu wiederholen, um es uns einzuprägen. Vor einigen Jahren haben wir als Allianzgemeinden in Waldenburg anlässlich der Barkunst eine Ausstellung 2000 Jahre Christentum durchgeführt, die von Wiedenes zusammengestellt wurde. Da ist mir immer wieder neu aufgefallen. In den 2000 Jahren war ein ständiger Wechsel zwischen Erweckung und Abfall. Zu den Erweckungszeiten wurde es sich jedes Mal wieder neu auf die Bibel als Gottes Wort besonnen und nicht die Bibel zerpflückt, wie es gern getan wird. Mit den Worten Olaf Latzels möchte ich wiederholen, die Bibel ist Gottes Wort. Übrigens ist mir aufgefallen, dass die Intervalle zwischen Erweckung und Abfall immer kürzer werden. Ich möchte auch noch auf den Einwand anführen, zu den 5 Punkten fällt doch die tätige Nächstenliebe. Ich denke, die tätige Nächstenliebe kommt automatisch bei biblischer Lehre zum Vorschein. Aber nur tätige Nächstenliebe kommt zum Verein von Gutmenschen. Zu Punkt 4, die Säulen der Gemeinde. Klare biblische Lehre, Lehre der Apostel, gegenseitige Liebe, Gemeinschaft, Mahl des Herrn, gemeinsames Gebet. Über das Abendmahl werde ich zum Schluss etwas sagen. Tut Buße und ein jeder lasse sich taufen. Zwischen Bekehrung und Taufe war in der ersten Christenheit keine große Zeitspanne. Und die Taufe und Abendmahl haben in der ersten Gemeinde auch zusammengehört. Und das ist biblische Weisheit. Im Vers 38 tut Buße und ein jeder lasse sich taufen. Vers 42, sie blieben beständig im Brotbrechen. Für Martin Luther war es ein großer Halt, die Taufe. Er hat zu seiner Zeit ganz große Probleme mit kirchlicher und politischer Macht. Er war ja sozusagen zum Tode verurteilt, also vogelfrei. Wenn es für ihn wieder einmal ganz schlimm war, hat er sich gesagt, ich bin getauft. Ich bin getauft. Das war für ihn eine Verbindung die er sich auch nicht ganz vollständig erklären konnte, die ihm aber Kraft gegeben hat. Fünftens, das gemeinsame Gebet. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, werden wir feststellen, dass in der ersten Gemeinde das gemeinsame Gebet einen großen Stellenwert einnahm. Die Gütergemeinschaft war sensationell, aber das besondere Wichtige war für sie die Gebetsgemeinschaft, so dass es in Jerusalem bebte. Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31. Als Petrus und Johannes entlassen wurden vom Hohen Rat, gingen sie zur Gemeinde. Sie feierten einen Lobgottesdienst und dann beteten sie, hatten sie eine Gebetsgemeinschaft, wie immer sie auch ausgesehen mag. Als sie fertig waren, steht in Vers 31, bebte der Ort, wo sie versammelt sind. Und der Heilige Geist kam für sie auf sie und sie verkündigten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Die Gemeinde kommt zusammen, sie falten die Hände und werden gemeinsam eins vor den lebendigen Gott. Und dann geschieht Großartiges, dass selbst die Erde anfängt zu beben. Apostelgeschichte 12. Petrus wird inhaftiert, Jakobus wurde getötet, die Gemeinde ist sozusagen ihrer Führer beraubt. Was macht die Gemeinde? Sie beteten Tag und Nacht und dann geschieht Großes. Ein Engel wird in das Gefängnis gesandt, wo Petrus in Ketten gefesselt liegt, befreit ihn aus den Ketten. Der Engel geht mit Petrus durch die geschlossenen und bewachten Türen hindurch. Die gefalteten Hände und das gemeinsame Gebet der Gemeinde Christi bewirken Wahnsinniges. Sie bewirken Wunder. Im gemeinsamen Gebet steht ganz viel Segen. Deshalb möchte ich ganz besonders auf die Wichtigkeit des gemeinsamen Gebets hinweisen. Für die erste Gemeinde war das Gebet nicht eine gegenseitige Belehrung, sondern Gott und Jesus anzubeten, ihm groß zu machen. Ich habe einmal den Spruch gehört, eine Familie, die zusammen betet, steht auch zusammen. Und das gilt auch sicherlich für die Gemeinde. Daran erlebten sie die Führung des lebendigen Gottes. Das gemeinsame Gebet ist das Geheimnis des Gemeindebaus. Das Gebet unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes. Sie ist die Arbeit des Reiches Gottes. Ich habe ein Beispiel gehört. Mit dem Gebet ist es wie mit der Artillerie in der Kriegsführung. Wenn wir evangelisieren, sind wir Infanteristen. Wir gehen nach vorn. Wenn wir nach vorne gehen, ohne dass die Artillerie reingeflackt hat, der Feind ist sozusagen, der zerstört ist, sind wir schutzlos. Aber wenn du umbetet bist und die Gemeinde die Hände faltet, dann können auch Wunder geschehen. Dann gibt es die Vollmacht der Wortverkündigung. Ich denke, das gemeinsame Gebet ist stärker als das alleinige. Daran liegt eine große Verheißung. Ich möchte an ein Beispiel erinnern, was 1989 geschah. Wie eine kleine verfolgte, von der Stasi durchsetzte Kirche in der DDR angefangen hat, montags um Veränderung zu beten. Da sind ein paar Leute zusammengekommen, Christen, die gesagt haben, wir beten zusammen für die Veränderung. Und es hat Veränderung gegeben. Eine Mauer fiel um, woran kein Mensch geglaubt hatte. Das ist die Kraft des gemeinsamen Gebets. Das ist keine Märchenlehre, die irgendwie in der Bibel zu finden ist, sondern erfahrbar. Und ein jeder von uns, denke ich, weiß von dieser Kraft. Viele unter uns sind da, da bin ich mir sicher, wissen um die Kraft des Gebets. Die, was Gebet auch Kraft gibt und durchträgt. Zum Beispiel in Krankheiten und anderen Nöten. Ich weiß, es gibt Geschwister, und es gab sie, sie sind jetzt beim Herrn. Sie trugen mich in ihren Gebeten. Die Gemeinschaft im Gebet, das macht die Gemeinde Jesu aus. Und das Wichtigste daran ist, das gehört auch zur Montageanleitung für den Gemeindebau, wir dürfen alles zu Jesus bringen. Das sind für ihn keine Probleme, die ihm zu groß sind. Lasst uns aber auch nicht vergessen, für die verfolgten Christen zu beten. Lasst uns daran erinnern, eins zu werden, es zu unserer Not zu machen, darin liegt Verheißung. Ich denke, es ist besonders wichtig, dass wir für die Geschwister beten, dass sie Kraft und Mut bekommen, um durchzuhalten, ihre klare biblische Lehre, weil sie gemobbt werden, weil sie den Zeitgeist nicht frönen, wie wir zum Beispiel sehen an unserem Bruder Olaf Latzl, Bruder Jakob Czernke oder der katholische Pater. Sie stehen als Beispiel für alle, die es trifft. Um auch nicht missverstanden zu werden, möchte ich noch einmal zusammenfassen. Die Montageanleitung für den Gemeindebau, wie wir ihn in der Apostelgeschichte 2 lesen, fasse ich zusammen. Was ist die Grundlage der Existenz der Gemeinde? Was braucht sie, um bestehen zu können? Vollmächtige Verkündigung, persönliche Buße, klare biblische Lehre, die 4 Säulen der Gemeinde und das gemeinsame Gebet. Ich möchte noch auf den Punkt, den Abendmahl eingehen. Für mich stellt sich immer wieder die Frage, wer ist es, der uns zum Mahl einlädt? Meine Frau und ich haben mehrmals die Ausstellung über die Weltreligionen mitbetreut. Durch die Ausstellung der Weltreligionen ist uns immer wieder neu groß geworden, wer es ist, dieser Herr, dieser runtergekommene Gott, der vom Himmel auf die Erde kam, um dich und mich zu erlösen. Seine Gesinnung lesen wir in Markus 10, Vers 45. Dort steht, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern sich um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen zu geben. Und diese Einladung kann man auch mit 1. Korinther 11, Vers 23 und folgende wiederholen. Zum Schluss möchte ich noch einige Zeugnisse weitergeben und mein eigenes. Bedingt durch die Corona-Katastrophe ist uns ganz neu bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass wir uns auf Jesus ausrichten. Deshalb war es für uns eine ganz große Versuchung, als ich vor Jahren zu Hause beim Umbau unserer Heizungsanlage war, kam es durch Unachtsamkeit und gewisse Routine zu einem Brand mit dem Einsatz der Feuerwehr und so weiter. Uns als die neuen Hausbewohner sind wir mit Schrecken und einem Schock davon gekommen. Wir sind uns sicher, dass uns Jesus damit etwas sagen möchte, auch wenn wir jetzt keine Antwort haben. Von den Journalisten Markus Spicker habe ich Folgendes gelesen. Die vor 2000 Jahren Totgesagte startete er ein nachhaltiges und schönste Revolution überhaupt. Sein Comeback für die Ewigkeit ist im vollen Gang. Man muss nicht wie ich 1000 Seiten schreiben, um sich dieser Tatsache zu vergewissern. Er hat das Buch geschrieben über Jesus. Es reicht, das Markus-Evangelium zu lesen und sich dabei immer zuzusprechen. Das, was da steht, ist wirklich passiert. Und das ist der effektivste Glaubenswachstumsprogramm. In der Bibel lesen wir, dass wir uns nicht verführen lassen. Und ich sage es auch provokant. Auch nicht durch Corona und Klima. Einer unserer Enkelsöhne hat einmal gesagt, es wird doch nur noch über Klima und Corona geredet. Wir wollen doch lieber über Jesus reden. Mit dem Vers aus Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, möchte ich euch Gottes Segen für die kommende Zeit wünschen.